Herzlich willkommen bei Food Fact. Im dritten und letzten Teil unserer Serie über künstliche Intelligenz gehen wir heute nach Herzenslust shoppen. Mit dabei als Co-Moderatorin ist wieder unsere Lisa Kreuzkamp. Und gemeinsam mit ihr habe ich die aufregende Welt der Supermärkte unter die Lupe genommen. Wir haben für euch 5 Megatrends zum Thema KI im Supermarkt definiert, genau erforscht und zusammengefasst. Wir sprechen darüber, wie KI nicht nur eure Einkaufserlebnisse revolutionieren wird, sondern auch dabei hilft, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und die Frische eurer Produkte zu garantieren, sodass nicht nur Lisa, sondern wir alle bald freudig durch die Regale tanzen. Also lehnt euch zurück, schnappt euch einen Snack und lasst uns gemeinsam in die Zukunft des Einkaufens eintauchen. Ja, hallo liebe Lisa, buongiorno aus Italien. Ich bin hier auf so einem kleinen verlängerten Wochenende und ich freue mich, dass wir heute uns hier treffen zu unserem dritten Teil der KI-Serie, heute zum Thema KI im Supermarkt. Wie geht's dir denn nach unserer letzten gemeinsamen KI-Reise?
Ja, Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Mir geht's wunderbar, bei dir scheint die Sonne, bei mir auch mal in Hamburg. Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Podcast heute.
Ausgangspunkt war ja eigentlich der Besuch der OMR, wo wir gemeinsam so einen Vortrag gesehen haben, wo ein Marketingleiter von Maggi erzählt hat, dass alles, was Maggi im Online-Bereich macht oder vieles davon mittlerweile von KI generiert ist. Also auch unsere berühmte Spaghetti mit Tomatensauce, also alle Bilder, die man da sieht, alle Texte. Zumindest hat der Herr das dort erzählt. All das kommt von der KI. Wie kommt denn das? Ist das jetzt ein Trend? Machen das jetzt alle oder ist das jetzt nur eine Ausnahme?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird viel mehr kommen, denn eine Studie hat ergeben, dass KI-generierte Lebensmittelbilder häufiger als appetitlicher bewertet werden als echte Fotos. Die Bilder sind also irgendwie symmetrischer, glänzender und haben mehr Licht und Farbe und deswegen wirkt das Essen einfach viel gehaltvoller, weshalb das viel, viel besser ankommt. Man muss aber auch dazu sagen, sobald die Herkunft der Bilder offengelegt wurde, bevorzugten die Teilnehmer auch die echten Bilder.
Und wie ist das generell so im Bereich Marketing, Bildwelten etc.? Ist das was, was jeder heute schon machen kann?
Ja, definitiv. Generative KI verändert alles und das sind wirklich faszinierende Ergebnisse, die wir aus dieser Studie gesehen haben mit den KI-Bildern. Und wir sehen einfach, dass KI bereits unser Verhältnis zu Lebensmitteln, aber auch dementsprechend unser Kaufverhalten beeinflusst. Und das ist, glaube ich, jetzt der Anfang einer viel größeren Revolution im Lebensmittelmarketing und natürlich auch im Einzelhandel. Wir sprechen hier nicht nur über Werbung oder Werbebilder, sondern einfach auch über Prozesse. Und deswegen tauchen wir heute in die Supermärkte ein. Und ich glaube, wir haben heute 5 bahnbrechende Trends mitgebracht, die wir erkunden wollen, die einfach zeigen, wie KI den Supermarkt in der Zukunft gestalten wird.
Ich fand ja interessant, ich war ja sehr lange auf der Suche nach Expertinnen und Experten, die zu dem Thema etwas sagen können und da gibt's relativ wenige und ich muss sagen, ich habe niemanden gefunden, der mir so auch übergreifend zu diesem Thema mal einen Überblick geben konnte und da haben wir gesagt, okay, wir arbeiten uns da jetzt ein, also Lisa und ich gemeinsam und geben euch da mal einen Überblick, was denn da überhaupt so läuft, was auf uns zukommt, denn Expertinnen und Experten für einzelne Teilbereiche gibt's viele, aber so einen Gesamtüberblick gibt's eigentlich kaum. Würde ich sagen, Lisa, legen wir los, oder?
Legen wir direkt los mit Trend Nummer 1.
Genau, und Trend Nummer 1 ist ja schon direkt bei mir gelegen und zwar haben wir diesen Trend DNA Shopping genannt. Unter diesem Begriff verstehen wir den Einsatz von künstlicher Intelligenz, um mehr oder weniger eine hyperpersonalisierte Erfahrung im Supermarkt zu ermöglichen. Das heißt, es geht darum, dass wir nicht mehr traditionell einkaufen gehen, sondern wir bekommen personalisierte Werbung in den Geschäften oder davor, die auf uns zugeschnitten ist. Das heißt, wir haben Vorlieben angegeben, Gesundheitsdaten angegeben, teilweise sogar ja bestimmte Vorveranlagungen angegeben und auf dieser Basis wird uns dann ein Produkt empfohlen, das am besten zu uns passt.
Stefan, was ist denn genau der Hintergrund dieses Trends?
Der Hintergrund ist sicherlich, dass alle von uns stärker nach Individualisierung, aber auch nach Personalisierung streben. Also es gibt ja wirklich einen Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen in allen Bereichen und der andere Hintergrund ist natürlich, dass wir technologische Fortschritte gemacht haben und diese Art von Shopping durch diese technologischen Fortschritte erst jetzt wirklich möglich wird. Das ist natürlich ein gewisser Kuhhandel auch damit verbunden.
Was meinst du genau mit Kuhhandel?
Naja, denn nur wer seine Identität, seine Vorlieben oder seine Gewohnheiten offenlegt, der bekommt dann eben auch Empfehlungen oder Rabatte. Und das ist also eigentlich die Basis von dem Ganzen.
Und was gibt's da für Beispiele?
Es gibt unendlich viele Beispiele. Mich hat vor allem Firma Birdsie angesprochen. Birdsie ist da sehr umfassend in dem Bereich unterwegs. Die beginnen mit einer Analyse von den Datenquellen, schaffen ein detailliertes Bild des Kunden. Und was ich interessant finde, sie haben eigene Zielgruppenbeschreibungen, Zielgruppensegmentierungen ins Leben gerufen, und zwar sogenannte Key Intelligence Community Scores, kurz abgekürzt KICS. Und diese KICS sagen im Prinzip nichts anderes aus, als dass der Kunde oder die Kunden aufgrund ihrer Kaufkraft und ihrer Loyalität zu einer bestimmten Marke bewertet wird. Und das wird dann ergänzt mit anderen Kriterien, wie beispielsweise verhaltensbasierten Kriterien, aber auch natürlich demografischen Daten, also männlich, weiblich, kommt er oder sie aus einer Stadt, in welcher Lebenslage befindet sich die Person. Und aus diesem gesamten Bild entsteht dann eine sehr detaillierte Zielgruppendefinition, mit der dann der Händler, die Händlerin personalisierte Angebote direkt für diese Person posten kann.
Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, geht es um Angebote und Preisgestaltung auch schon vor dem Eintritt in den Supermarkt für den Kunden.
Genau, wobei DNA-Shopping auch einen ganz wichtigen weiteren Bereich umfasst, nämlich die Vorhersage von Kundenbedürfnissen. Also ein Beispiel ist, wenn ich jedes Jahr zur gleichen Zeit mein Grillzubehör, also zum Beispiel meine Kohle kaufe, dann kann die KI schon vor Beginn der Grillsaison Angebote unterbreiten, die dazu passen. Also zum Beispiel Würstchen, Grillanzünder oder eben zum Beispiel neue Grillhandschuhe. Also sicherlich etwas, was nicht nur den Umsatz steigern wird, sondern eben auch den Leuten zugutekommen könnte. Und wie komme ich drauf, dass das die Leute mögen werben? Es gibt eine Studie von McKinsey und die sagt, dass 71% der Konsumentinnen und Konsumenten tatsächlich diese Art von Personalisierung bereits erwarten. Also wir kennen das ja auch schon, wenn wir eine Payback-App oder eine Kundenkarte haben, dann wissen wir ja schon, dass wir, wenn wir in ein Geschäft reinkommen, ja, dass wir dann entsprechende Angebote bekommen. Und 76% der Befragten dieser Studie sagen sogar, wenn sie das nicht bekommen, dann sind sie frustriert.
Ja, das ist eine krasse Aussage, muss ich sagen. Ich persönlich bin jetzt noch nicht frustriert, wenn ich kein personalisiertes Angebot vom Supermarkt bekomme.
Ich weiß nicht, stell dir mal vor, du bist Payback-Kunde oder Payback-Kundin, gehst in den Supermarkt hinein, hast eben zum Beispiel gar keine Haustiere und bekommst dann deine Coupons und deine Extrapunkte ausschließlich für Katzen- und Hundefutter. Oder du bist Veganerin und du bekommst deine Payback-Punkte ausschließlich für frisches Fleisch und Wurst aus der Bedientheke. Ja, also, dass das schon passiert, das sehen wir ja. Und dass das natürlich auch einen Sales-Uplift, also einen Umsatz-Plus bei den Händlern bringt, das hat diese McKinsey-Studie im Übrigen auch hervorgebracht. Die Umsätze durch diese personalisierten Promotions steigen von 4-8% overall und insgesamt der Erlös, also der reine Gewinn des Supermarkts, um 2-3%. Das klingt jetzt wenig, ist aber bei den, sag ich mal, doch sehr engen Margen im Supermarkt, im LEH, ist es doch recht beachtlich.
Ja, definitiv ist das beachtlich und extrem spannend. Und ja, du hast recht, das Beispiel mit, ich kriege nur Punkte, wenn ich Veganer bin, auf Fleisch, das würde mich auf jeden Fall frustrieren, muss ich ehrlich zugeben.
Lisa, lass uns doch gleich zum zweiten Trend kommen, den hast ja du vorbereitet. Um was geht's denn da?
Ja, unser zweiter Trend nennt sich ShopGuide 360 und es geht hier komplett um die Revolution des Einkaufserlebnisses im Supermarkt. Was bedeutet das im Endeffekt? Es geht darum, wie du auch eben schon gesagt hast, personalisierte Produktempfehlungen zu geben während des Einkaufs, aber auch intelligente Einkaufswegen, die mit einer In-Store-Navigation, also eine Navigation im Supermarkt uns hilft, durch den Supermarkt durchzuschlängeln und dadurch den Einkaufsprozess nicht nur effizienter gestaltet, aber auch kundenfreundlicher und persönlich auch angenehmer gestalten wird.
Aber sag mal, brauche ich eine Navigation im Einkaufswagen? Also ich weiß nicht, ich gehe in den Supermarkt, ich kaufe Karotten, ich kaufe eine Milch oder einen Käse und dann gehe ich wieder raus. Also ich fahre ja jetzt nicht mit dem Einkaufswagen nach Verona und zurück.
Das stimmt, das ist eine starke Effizienzsteigerung, weil du einfach viel, viel schneller deine Produkte finden kannst und das, was du möchtest und bist dementsprechend auch viel, viel schneller wieder aus dem Supermarkt raus. Braucht man das? kann man drüber sprechen, aber diese In-Store-Navigation bringt dich nicht nur durch den Supermarkt oder bringt dich zu der Hefe, die du gerade suchst, sondern sie gibt dir auch noch ganz, ganz viele weitere Vorteile.
Aber was denn für Vorteile?
Ja, da springe ich doch gleich mal in ein Beispiel rein. Und zwar hat Rewe mit Catch ein neuartiges medienbasiertes Einkaufserlebnis erstellt. Und zwar mit einem Tablet-basierten Navigation. Das kann man sich ganz einfach vorstellen. Man bekommt ein Tablet in die Hand, beziehungsweise dieses Tablet sitzt auf dem Einkaufswagen drauf. Und das Einzige, was man machen muss, ist, du scannst deinen Einkaufszettel. Dann sagt dir dieses Tablet genau den Weg zu all den Produkten, die du möchtest. Aber nicht nur das, es kann dir natürlich auch Angebote, also personalisierte Angebote geben. In dem Fall jetzt bei Rewe geht es vor allem um die In-Store-Navigation, also wirklich die Produkte sehr, sehr schnell zu finden. Aber beim weiteren Beispiel, was mehr in den USA genutzt wird, das nennt sich Weave, gibt es noch mehr Vorteile. Und das liegt einfach daran, dass du den Einkaufswagen nochmal personalisierst. Du loggst dich ein mit deiner Telefonnummer und dementsprechend kennt es deine letzten Einkäufe, Bedürfnisse, die du hast. Und während dieses Einkaufsprozesses weiß er ganz genau, wo du dich befindest und kann dir dann Angebote geben. Das heißt, du stehst vorm Reisregal und dann sagt er, hier kriegst du einen Coupon für den Reis, weil er genau weiß, du kaufst immer Reis, du stehst gerade vorm Reisregal und kann dadurch nochmal den Umsatz oder den Verkauf einfach fördern. Und ein Feature, was ich extrem super finde, weil wer kennt es nicht, man steht ab und zu einfach an der Kasse und dann fällt einem ein, Mist, ich habe schon wieder die Bananen nicht gewogen. Dieser Einkaufswagen kann das nämlich, der scannt oder der identifiziert das Produkt und hat eine Waage direkt in dem Einkaufswagen drin. Also das finde ich zum Beispiel ein Feature, was mir persönlich sehr helfen würde.
Ja, ich finde es eigentlich spannend, wenn ich jetzt mal so ein klassisches Otto-Lengi-Rezept nehme, ja, wo ich dann vielleicht ein Broccolino, eine Kombination aus Brokkoli und Spargel suchen muss oder eine spezielle Pinienkernsorte, die in Südsizilien gezüchtet wird und bla bla bla. Und wenn das dann mein Supermarkt tatsächlich haben sollte, dann brauche ich tatsächlich eine Navigation dahin. Ja. Also so Spezialprodukte kann ich mir das ganz gut vorstellen.
Ja, definitiv. Bei Spezialprodukten und aber auch bei Supermärkten, die man nicht kennt. Also ab und zu verirrt man sich ja doch in diese großen Supermärkte oder Supermärkte, die nicht dein Haussupermarkt sind. Und da finde ich das Einkaufserlebnis immer ein bisschen anstrengender. Und da könnte genau so eine In-Store-Navigation mir auf jeden Fall helfen.
Also wenn ich schnell mal reinrauschen möchte und ein Klopapier brauche, dann bin ich da wieder zacki-zacki draußen. Und das kann ja vielleicht auch ganz von Vorteil sein.
Ja, total. Wenn du das Klopapier sehr dringend brauchst, auf jeden Fall.
Ich muss dich jetzt das trotzdem fragen. Wirklich überzeugen tut mich jetzt dieses 360 Grad noch nicht. Also hast du da jetzt noch irgendeinen Joker im Ärmel, wo ich sage, wow, das muss ich jetzt haben? Weil ich finde sozusagen die Aussicht, ich hänge ja eh dauernd am Handy oder am Tablet oder am Computer, die Aussicht da jetzt auch beim Einkaufen mit so einem Tablet rumzufummeln, das macht mich irgendwie nicht wirklich glücklich.
Stefan, verstehe ich total, aber was dieser Einkaufswagen mit diesem Tablet dir bietet, ist auch einfach eine freie Hand. Dadurch, dass du keinen Einkaufszettel mehr hast oder dein iPhone in der Hand hast mit der Einkaufsliste, hast du komplett Zeit, dich auf den Einkauf zu fokussieren und wirklich die Produkte anzuschauen, dich mit den Regalen auseinanderzusetzen. Und das sieht man auch, und das sind auch die Erkenntnisse von Rewe, dass die Akzeptanz extrem hoch ist und vor allem diese Hand-Free-Variante oder Feature wirklich ganz, ganz toll ist.
Ja, was ich eigentlich spannend finde auch ist, du kannst wahrscheinlich ganz viele Informationen über das Produkt daraus ziehen, die du auf der Packung vielleicht gar nicht lesen kannst, weil es zu klein ist oder weil gar kein Platz auf der Packung ist. Und dann kann ich sozusagen online nachlesen, wo kommt das Produkt her, wie nachhaltig ist das Produkt. Preisvergleich werde ich wahrscheinlich nicht machen können, oder? Ob das jetzt beim Edeka oder beim Lidl billiger ist.
Nee, nicht, weil dieses Tablet oder dieses System einfach auch mit den Systemen des Händlers verbunden sind und dementsprechend nicht externe Informationen rauskommen. Aber genau das, was du sagst, es ist auch super, Informationen zu bekommen. All diese Informationen sind in dem Tablet drin, was du gerade gesagt hast, über die Produkte. Wenn du Allergene hast, ist das natürlich ein ganz, ganz großes Feature, weil du schnell gucken kannst, hat dieses Problem die Allergene. Natürlich kann man hinten drauf gucken, aber ab und zu reicht das ja nicht aus. Und diese ganzen Informationen sind einfach in diesem Tablet drin. Also du hast nicht nur die In-Store-Navigation, du hast nicht nur personalisierte Angebote, du hast nicht nur eine Waage, sondern du hast auch noch alle Infos über alle Produkte, die du benötigst. Und einige Wegen haben sogar das Feature, dass du mit diesem Tablet direkt bezahlen kannst und rausgehen kannst. Also im Endeffekt All-in-One-Lösung.
Wow, super. Und wie genau funktioniert das jetzt?
Damit diese Einkaufswagen-Navigation funktionieren kann, braucht es einen Abbild der physischen Umgebung, also so einen semantischen Zwilling. Und dieser semantische Zwilling oder digitaler Zwilling auch genannt, ist ein digitales KI-basiertes Abbild einer physischen Umgebung, das nicht nur geometrische Daten aufweist, sondern auch kontextuelle und semantische Informationen erhält. Also im Falle des Einzelhandels repräsentiert er tagesaktuell den Aufbau der Filiale sowie die Bestückung der Regale und verknüpft diese mit den Stammdaten. Genau deswegen kann dir ja auch das Tablet sagen, wo das Produkt steht oder ob es überhaupt noch verfügbar ist oder dir andere Angebote machen für ein ähnliches Produkt.
Tja, und da sieht man, dass unsere Trends natürlich nicht ganz überschnittsfrei sind, denn ich würde sagen, da rausche ich gleich rein mit Trend Nummer 3, der da schon ein bisschen in diese Kerbe springt, die du gerade beschrieben hast, und das ist das Robo-Retailing. Ich finde, das ist ein super Name, der genau das trifft, was es ist. Es geht um den Einsatz autonomer Roboter im Einzelhandel, speziell natürlich in Supermärkten, um Prozesse effizienter und präziser zu gestalten.
Roboter, das kennen wir ja schon. Das ist ja jetzt keine neue Sache, oder?
Stimmt, Roboter sind tatsächlich keine neue Errungenschaft. Allerdings gab es in der Vergangenheit vor allem industrielle Roboter, die im Fokus waren, während nun humanoide Roboter entwickelt werden und zum Einsatz kommen. Was heißt das? Das sind Roboter, die ohne Schutzumgebung direkt mit den Menschen zusammenarbeiten können, weil sie eben den Menschen nicht verletzen. Beflügelt und befeuert wird das ganze Roboter-Thema aktuell durch die generative KI, die den Robotern viel präziser und viel genauer und viel umfassender auch Anweisungen geben kann, was sie zu tun haben.
Wie sehen denn diese Roboter aus? Wenn du sagst, das sind Roboter, die nicht die Menschen verletzen, wie kann ich mir das vorstellen?
Das Aussehen von Robotern ist extrem unterschiedlich, je nachdem, in welchem Gebiet sie zum Einsatz kommen. In der Fertigungsindustrie haben die natürlich Arme und alle möglichen Vorrichtungen, um Dinge zu fertigen. Im Einzelhandel, so wie wir es im Moment sehen, sind es vor allem Roboter, die scannen, die durch die Gänge laufen. Und ich finde, die schauen ein bisschen aus, so wie ja herumfahrende Litfaßsäulen, muss man sich das vorstellen.
Muss ich auf jeden Fall mal googeln, wie das wirklich dann aussieht. Kannst du mir mal ein paar Beispiele nennen?
Also ein sehr spannendes Beispiel für das Thema Robo-Retailing ist sicherlich Blue Yonder. Blue Yonder bietet Lösungen für den Einsatz von Robotern in Lagern an. Also gar nicht im Supermarkt in der Verkaufsfläche selbst, sondern hier geht es darum, die bestehenden Lagerverwaltungssysteme zu verbessern, die Effizienz im Lager zu steigern. Und Blue Yonder, die übrigens seit neuestem zu Panasonic gehören, auch nicht uninteressant, also der Software Anbieter, der bisherige, arbeitet nun verstärkt mit dem Hardware-Anbieter zusammen. Blue Yonder hilft, dass die Roboter mit menschlichen MitarbeiterInnen in der Kommissionierung interagieren können. Das heißt, der Nachschub von Ware wird gesichert und dadurch wird die Produktivität insgesamt gesteigert. Das Besondere ist, dass die Roboter den laufenden Betrieb nicht stören. Das Ganze ist skalierbar. Das heißt, wenn ein Unternehmen wächst, dann kann man relativ schnell weitere Roboter einsetzen, ohne dass man jetzt das Lager komplett umbauen muss. Und das deutet eben auf gewaltige Veränderungen hin. Denn wer sich den Trend verweigert, der wird hier auf der Strecke bleiben, denn der wird eben nicht in dieses Gleichgewicht rutschen, der wird nicht Vorteile realisieren können. Und die Roboter-Technologie, die ist hier für mich ein ganz tolles und interessantes Beispiel.
Jetzt hast du super viel übers Lager gesprochen. Da sehe ich ja jetzt als Konsument überhaupt den Roboter nicht. Gibt es das denn auch im Supermarkt direkt?
Im Supermarkt direkt gibt es bereits seit 2015, zumindest in Amerika, Tully. Und Tully ist mittlerweile in der dritten Generation vorhanden. Der Roboter fährt durch die Gänge im Supermarkt. Er scannt die Regale, überwacht den Bestand. Aber er kann dann auch sehen, ob ein Produkt falsch platziert ist. Und er sendet es direkt dann an das Warenwirtschaftssystem, wo die Menschen dann Nachbestellungen auslösen können oder eben zum Beispiel die Ware umstellen können. Damit Tully auch richtig unter Anführungszeichen sehen kann, hat jetzt diese dritte Generation zum Beispiel schon Autofokus-Kameras, HDR-Kameras etc. Und dadurch ist natürlich der Bedarf an manueller Arbeit extrem gesunken, auch Betriebskosten sind gesunken und die Bestände und die Verfügbarkeit von Produkten sind für die Konsumenten und Konsumentinnen besser gegeben. In Deutschland relativ bahnbrechend sind die Yubica Scan-Roboter nun bei DM zu finden. Die Scan-Roboter erfassen, erkennen, identifizieren das Mobiliar, den Warenbestand und die arbeiten mit sogenannten digitalen Zwillingen. Das heißt, die produzieren eine digitale Kopie des DM-Marktes und erfassen dann, wo es Abweichungen gibt zwischen dem Soll, also dem Idealbild dieses Zwillings, und dem Ist. Also wenn jetzt ein Shampoo oder eine Packung Veggie-Hack im Regal fehlt, dann erfasst das der Roboter und kann entsprechend die Mitarbeiterin in der Filiale oder den Mitarbeiter informieren.
Das finde ich extrem spannend, vor allem, weil es mich als Konsumenten wirklich aktiv betrifft, wenn mal wieder was out of stock ist oder mein Lieblingsprodukt ist nicht da, wo ich es finde. Also diese Probleme wird es ja wahrscheinlich einfach weniger geben. Wenn ich normal jetzt in den Supermarkt gehe oder in eine DM-Filiale, wie wird es dann zukünftig aussehen? Laufen da überhaupt noch Mitarbeiter rum oder treffe ich nur noch auf Roboter, die Regale abscannen und auffüllen?
Also du wirst in Zukunft sicherlich Roboter sehen, denn DM möchte beispielsweise den Einsatz der Roboter in den Filialen verdoppeln. Aktuell laufen so 50 rum, sollen dann 100 werden. DM sagt, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen dadurch nicht ersetzt werden. Im Gegenteil, die sollen dadurch mehr Zeit für Beratung haben. Ob das wirklich in allen Sparten so sein wird, das wird man sehen. Interessant vielleicht noch abschließend, um so ein Gefühl zu bekommen, von welchen Größenordnungen wir sprechen. Ich habe zu Beginn gesagt, Roboter kommen sehr stark aus der Fertigungsindustrie und da vor allem aus der Autoindustrie, wo wir im Moment 1200 Roboter auf 10.000 Mitarbeiter haben. Also das ist eine klassische Kennzahl in dem Bereich, also 1200 auf 10.000. Wenn man das jetzt im Durchschnitt betrachtet und sagt, wie viele gibt es denn im verarbeiteten Gewerbe in Deutschland, wie viele Roboter, dann sind das gerade mal 400. Das heißt, gerade mal ein Drittel. Oder anders formuliert, in der Autoindustrie arbeiten dreimal mehr Roboter als in allen anderen verarbeitenden Gewerben. Und es ist davon auszugehen, dass die Roboterdichte im Handel weit nochmal unter diesem Durchschnitt liegt. Und hier, glaube ich, sieht man auch dieses große Potenzial. Und daher denke ich, die relativ klare Antwort auf deine Frage ist, ja, man wird zukünftig mehr Roboter im Handel sehen und es werden mehr Roboter durch die Regale auch im Supermarkt fahren.
Apropos Regale, das bringt uns direkt zu unserem vierten Trend, den wir Shelf Clarity genannt haben. Shelf bedeutet Regal und Clarity Klarheit. Es geht also um Klarheit des Kundenverhaltens und aber auch die Produktplatzierung am Regal. Und das Besondere hierbei ist, dass wir Kundenverhalten analysieren können am Regal, was wir vorher überhaupt nie machen konnten. Denn durch smarte bzw. intelligente Kameras wird das Kundenverhalten am Regal gefilmt und durch KI analysiert. Solche Erkenntnisse hatten wir noch nie, um überhaupt Erkenntnisse zu bekommen, wie der Entscheidungsprozess am Regal ist oder im Kunden, musste man normalerweise traditionelle Marktforschungsunternehmen befragen. Und das ist ja auch ein bisschen versetzt gewesen und nicht direkt am Regal. Und es hilft dabei natürlich für den Händler, Umsätze zu maximieren und diese tiefgreifenden Einblicke in das Verbraucherverhalten zu gewinnen.
Aber ist es datenschutzrechtlich nicht extrem bedenklich, wenn ich dann am Regal eine Videokamera habe und die filmt dann, wie ich gerade zu einer Packung Zwieback greift?
Ja, definitiv. Es ist auch ethisch, glaube ich, bedenklich. Nichtsdestotrotz gab es ja auch schon immer Sicherheitskameras in den Shops. Also wir wurden ja schon immer gefilmt und es gibt ja auch immer dieses kleine Sticker an der Tür. Achtung, hier Kameras. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie komplett die Datenschutzverordnung auf dieses Thema zurückgreift. Aber es ist auf jeden Fall ein ethisches Thema. Möchte ich, dass ich gefilmt werde am Regal? Möchte ich, dass dieses Verhalten ausgewertet wird? Auf der anderen Seite, online passiert das ja genau schon, ne? Online weiß jeder, wie ich meine Maus bewege, wo ich klicke, was ich in den Warenkorb setze, was ich wieder rausnehme aus meinem Warenkorb. Warum dürfen wir das offline nicht auch analysieren?
Gibt es tatsächlich schon in Deutschland so Beispiele, wo diese Kameras installiert sind oder wo das ausgewertet wird?
Es gibt mittlerweile solche Kameras in Deutschland. Ein Beispiel, was ich auf jeden Fall habe, ist das Unternehmen Shopper AI. Das ist jetzt ein amerikanisches Beispiel. Das Unternehmen ist ein israelisches Unternehmen, aber das Beispiel, wo sie es umgesetzt haben, liegt in Amerika. Da wurde die KI so trainiert, dass sie die Videoaufnahmen analysieren kann und die eine präzise Analyse erstellen kann. Und die Ergebnisse waren extrem beeindruckend. Und zwar ging es um die strategische Neupositionierung von so Multipacks. Also das haben wir in Deutschland relativ wenig, aber in Amerika viel, viel mehr. So sehr, sehr große Pakete oder mehrere Produkte, die zusammen verkauft werden. Das sind Multipacks. Und die haben halt gesehen, wie sich der Kunde verhält am Regal, was er wieder zurückgelegt hat, dass er es wieder genommen hat, und haben daraus den Insight gewonnen, wie sie das Produkt oder diese Multipacks platzieren müssen, an welchem Regal, mit welchen Nachbarprodukten, und haben es da einfach geschafft, nur durch die Umstellung der Produkte eine Umsatzsteigerung von 18% zu generieren. Und das Gleiche gab es auch im Shampoo-Regal. Hier ging es vor allem um weibliche Verkäuferinnen und hier haben sie auch einfach nur das Produkt anhand der Analyse an einen anderen Ort gestellt und haben einfach einen Umsatzplus von 25% erreicht. Das sind auf jeden Fall extreme und starke Steigerungsraten im Verkauf und macht die Sache noch spannender. Und dieser Entscheidungsprozess, wie Leute am Regal stehen, was sie rausnehmen, was sie wieder reinsetzen, das ist wirklich unfassbar interessant. Und wenn ich überlege, wenn mich jemand filmen würde, wenn ich da im Supermarkt bin, dann sieht er mich eigentlich nur mit Kopfhörern, wie ich so ein bisschen durch die Regale tanze. Weil so sieht es bei mir aus. Ich weiß nicht, was sie da auswerten würden.
Bei mir hätten sie viel zu tun, weil ich sitze ja fast halb mit dem Hintern im Regal drinnen und schaue mir jedes Produkt stundenlang an, vor allem die neuen Sachen, weil mich das einfach total interessiert. Aber sag mal, außer der Kamera, gibt es im Regal oder im Supermarkt noch andere Dinge, die zu diesem Trend dazugehören?
Ja, definitiv. Und zwar das ganze Thema dynamisches Pricing oder Dynamic Pricing. Das ist die mehrmalige Anpassung des Preises pro Tag auf Basis von gewissen Faktoren. Und was man dafür braucht, sind so digitale Preisschilder. Die erlauben nämlich dann den Supermärkten, den Preis mehrmals pro Tag einfach zu ändern. Nicht so wie die herkömmlichen Papierschilder. Und schon extrem viele große Supermarktketten in den USA machen das bereits, aber auch Lidl haben bereits diese elektronischen Preisschilder. Und was ich super interessant fand, ist, dass den meisten Konsumenten es gar nicht aufgefallen ist oder den meisten Einkäufern gar nicht aufgefallen ist, dass da jetzt digitale Preisschilder hängen und nicht mehr die Papierpreisschilder, weil die sich sehr, sehr ähnlich ausschauen.
Also wozu brauche ich dieses ganze Thema digitale, wenn ich jetzt eine Packung Butter kaufe?
Ja, es ist im Endeffekt wieder sehr datenlastig. Diese KI analysiert Marktbedingungen, Konkurrenzpreise, historische Verkaufsdaten, schaut, wo werden Promotions zu einem Produkt angeführt, aber auch Bestände, um dann den optimalen Preis festzulegen. Also mehrmals am Tag kann ein Produkt 2000 unterschiedliche Preise im Endeffekt haben, je nachdem, ob es gerade draußen warm ist oder es regnet oder man weiß, um 14 Uhr kommen die Mütter, also setze ich den Preis vielleicht nach oben für die Babymilch, ich weiß es nicht. Aber genau darum geht es halt. Dadurch kann es auch personalisierte Einkaufserlebnisse schaffen, aber auch eine personalisierte Preisgestaltung. Und zwar, du hattest ja auch schon in deinem DNA-Shopping gesagt, dass es super viele Kundenprofile gibt, die mit Daten gefüttert wird. Und genau diese Kundenprofile helfen dabei, Preise anzupassen, die deine maximale Zahlungsbereitschaft widerspiegeln. Das heißt, die Preise können angepasst werden. Sie wissen, okay, für die Butter zahlst du 1,20 Euro, während ich nur 99 Cent zahle. Und deswegen zeigen sie dir 1,22 Euro an und mir vielleicht nur 99 Cent. Das ist natürlich auch ein bisschen bedenklich. Oder kann zu Schwierigkeiten bei Verbrauchern führen. Bei diesen ganzen schnell wechselnden Preisen kann man einfach den Überblick verlieren und man weiß auch nicht mehr einzuschätzen, was ist denn jetzt hier die Butter eigentlich wert und was zahle ich und ist das der eigentliche Preis oder ist das der Preis, weil sie wissen, dass ich ein bisschen mehr zahle und nicht aufs Geld achte. Also gab es auch schon Probleme, glaube ich, bei einigen Läden, die das umgesetzt haben. Deswegen ist das auch nochmal ein sehr spannender Punkt, das dynamische Pricing.
Das heißt, mit der Rolex-Uhr oder dem Gucci-Pulli sollte ich nicht mehr einkaufen gehen, denn dann wäre ich gefilmt und dann kostet meine Butter gleich 2 Euro statt 50 Cent oder statt 1 Euro. Also das klingt jetzt eher düster. Hat das Thema auch vielleicht irgendeinen Vorteil, außer dass ich vielleicht mehr zu zahlen habe als andere?
Ja, definitiv. Es ist nicht alles schlecht beim dynamischen Pricing. Also es ist ja auch gut, dass man Preise ändern kann, besonders wenn wir wie im Supermarkt mit verderblicher Ware arbeiten. Das hatten wir ja schon in unserem ersten Teil, das ganze Thema Lebensmittelverschwendung. Und auch hier kann es natürlich extrem positiv sein, weil wenn ich weiß, dass Milch in 2 Tagen abläuft oder bald abläuft, dann kann ich den Preis dementsprechend runtersetzen. Ich kann gucken, oh, ich habe hier noch einen Überbestand, also setze ich auch wieder den Preis runter und kann so dynamisch mit dem Preis arbeiten, vor allem bei Produkten, die dem MAD sich nähern und dadurch den Abverkauf fördern und Lebensmittelverschwendung einfach verringern. Experten schätzen, dass dynamische Preisgestaltung diese Lebensmittelverschwendung durchschnittlich um 21% reduzieren können und dabei, und das ist jetzt vielleicht auch ganz spannend für alle Händler da draußen, die Supermärkte die Bruttomargen um 3% erhöhen können, weil sie halt noch Produkte verkaufen, statt sie wegzuwerfen. Also eigentlich eine Win-Win-Situation.
Was bedeutet denn das jetzt für den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin im Supermarkt oder in der Supermarktzentrale?
Auf der einen Seite, wie ich schon beschrieben habe, diese tiefgreifenden Einblicke, aber natürlich auch eine präzise und echtzeitbasierte Optimierung der Produktplatzierung. was natürlich auch wieder zur signifikanten Umsatzsteigerung führen kann. Und hier greifen wir direkt ins Category Management ein, das ja jetzt nicht unbedingt direkt im Supermarkt passiert, aber häufig in den Büros, wo geplant wird, welches Produkt wohin muss, um mehr zu verkaufen, wie die Kategorie aufgebaut sein muss. Und das ist ja eigentlich nicht so dynamisch, wie wir es jetzt beschrieben haben. Und das Category Management wird natürlich darüber auch einmal durchgeschüttelt, weil es viel, viel schneller agieren muss und ganz, ganz andere Daten zur Verfügung gestellt bekommt.
Also alle bekommen mehr Daten, so die Konsumenten und Konsumentinnen auch noch brav mitmachen. Es hat alles nur einen Haken. Zahlen muss man ja am Ende dann trotzdem an der Kasse, oder?
Ja, definitiv. Zahlen muss man am Ende an der Kasse. Oder gibt es da einen anderen Trend?
Ja, yeah, und das bringt uns gleich zu Trend Nummer 5, nämlich dem Trend Pick and Go.
Okay, Pick and Go, was bedeutet das? Ich nehme jetzt einfach die Produkte und laufe wieder raus?
So ähnlich. Dahinter steckt eine Technologie, die im Prinzip ermöglicht, dass die Kunden die Produkte aus dem Regal nehmen und dann den Laden verlassen können, ohne einfach sich bei der Kasse anstellen zu müssen. Also dieser gesamte normale Kassenprozess, der entfällt. Das klingt jetzt natürlich prima, bedeutet aber wiederum, dass wir Bild- und Gesichtserkennung einsetzen müssen, damit diese Artikel erkannt werden, dass sie präzise identifiziert werden können und ja, letztendlich dann auch gescannt und verbucht werden können.
Ich kenne das ja jetzt immer aus meinem Supermarkt so, zumindest aus meinem Rewe um die Ecke. Ich nehme da diesen Scanner und laufe damit durch. Das fällt jetzt komplett weg oder wo ist jetzt die Relevanz, wenn es sowas schon gibt?
Das ist ein gutes Beispiel. Also diese Selbst-Scan-Automaten, die wir ja jetzt zu Genüge in den Supermarktkassen haben, die haben ja den Nachteil, dass du trotzdem relativ lange an den Produkten EAN suchen musst. Du musst lange mit deiner Karte herumhantieren und du brauchst auch sehr oft die Hilfe von der Mitarbeiterin oder von Mitarbeiter aus dem Supermarkt, weil das Ding plötzlich nicht mehr funktioniert.
Oh ja.
Das hat mit Pick and Go ein Ende, denn es gibt nun mal dann keine lange Warteschlange mehr, es gibt keine ineffizienten Prozesse oder ein mühsames Einkaufserlebnis. Du gehst einfach durch, die Ware wird komplett automatisch erfasst und es ist für dich natürlich eine enorme Zeitersparnis. Zwei Anbieter am Markt gibt, die relativ bekannt sind. Das eine ist die Firma Trigovision, die auch mit Rewe zusammenarbeitet. Das ist ein israelisches Start-up und da werden Kameras und KI verwendet, um diese Artikel zu identifizieren, die der Kunde, die Kundin kauft und automatisch werden die dann sozusagen im Einkaufswagen erschlossen und ja, man muss dann auch nicht mehr, wie gesagt, an der Kasse bezahlen. Sehr ähnlich ist Grabango. Grabango arbeitet vor allem in den USA, hat also einen anderen Zielmarkt. Auch hier geht es darum, dass der Computer digitale Bilder, Videos versteht und interpretieren kann, also um Computer Vision, das ist die Basis dieser Module. Die Daten werden bei Grabango allerdings in Echtzeit verarbeitet, das heißt, es wird automatisch eine Rechnung erstellt, die muss bezahlt werden, ohne dass der Kunde an der Kasse stehen muss. Hier hat man eine eigene App, mit der man sozusagen auch sein Einverständnis ergibt, dass diese Daten erfasst werden können.
Das heißt, das nächste Mal, wenn ich also durch die Regale tanze und mir die Sachen in meinen Warenkorb werfe, kann ich einfach wieder raustanzen und muss nichts mehr zahlen?
Naja, die Zahlung erfolgt natürlich über das Handy oder über die hinterlegte Kreditkarte. Also geschenkt bekommst du es nicht. Und die Voraussetzung ist, dass du letztendlich dem Datenschutz zugestimmt hast, dass der jeweilige Einzelhändler auch deine Daten benutzen darf.
Also viele Kameras, die auf jeden Fall installiert werden in den Märkten bei unseren Trends.
Genau, und wir müssen bei diesem Trend auch gar nicht so weit schauen. Rewe hat die ersten Märkte bereits auf autonome Supermärkte umgestellt. Vor allem in Städten wie Köln, Berlin und München laufen Tests. Da sind bereits bis zu 800 Kameras im Einsatz, die die Einkäufe überwachen, die Bewegungen analysieren. Und ja, das klingt schon fast ein bisschen spooky, nicht?
Mit 800 Kameras ist es natürlich datenschutztechnisch schon schwierig.
Ja, also schwierig bis problematisch. Rewe sagt dazu, dass sie die Daten sehr sparsam verarbeiten, was immer das heißt. Sie sagen aber auch, es erfolgt eine anonymisierte Verarbeitung. Also es gibt eine Art 3D-Modell des Supermarktes, wo man die Bewegungen der Kunden anonym verfolgt, aber die Person selbst dabei nicht erkennbar ist. Letztendlich aber bei der Zahlung selbst, da muss der Kunde, die Kundin zustimmen, dass eben die Datenschutzbestimmungen für sie okay sind und die Datenerfassung und die Verarbeitung auch erfolgen kann. Ja, es gibt aktives Bemühen da, sozusagen den Datenschutz zu berücksichtigen, aber gleichzeitig muss man da schon einige Kompromisse eingehen, wenn man so ein modernes Einkaufserlebnis tatsächlich haben möchte.
Auf jeden Fall. Ich muss wirklich drüber nachdenken, ob ich das möchte oder nicht. Wie siehst du das?
Ja, es ist schwierig, ne? Also ich fühle mich ein bisschen wie ein Reisbauer zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der steht in seinem Feld und plötzlich fliegt ein Flugzeug über ihn drüber und er denkt sich, wow, was ist denn das? Möchte ich in dieses Flugzeug einsteigen oder nicht? Ja, und 100, 200 Jahre später fliegt er dann wahrscheinlich zur Sial nach Paris oder zur Anuga nach Köln, um seinen Reis anzubieten und denkt nicht mehr drüber nach. Also es wird dann irgendwann noch zur Selbstverständlichkeit. Und ähnlich revolutionär ist es wahrscheinlich wirklich heute mit der Technologie, mit KI. Und insofern finde ich diese 5 Trends spannend und auch faszinierend, aber auch gleichzeitig ein bisschen beängstigend.
Sehe ich genauso wie du. Und ich glaube, sie sind auch extrem abhängig, wie der Konsument damit umgeht. Wenn jetzt komplette Ablehnung aufgrund dieser Datenthema oder auch das Thema Roboter im Markt, weniger Persönlichkeit im Markt, können unsere Trends ja auch nicht so weitergehen. Also sie bestehen zwar jetzt, aber vielleicht gibt es doch keine Zukunft für sie, wenn die Kunden sich dagegen wehren.
Das wäre überhaupt eine spannende Frage, Lisa. Wie schätzt du das ein? Was bedeutet das jetzt für unsere 5 Trends, die wir heute vorgestellt haben? Heißt es, dass die vielleicht in 10 Jahren gar nicht mehr aktuell sein werden?
Könnte natürlich passieren, aber ich glaube nicht daran. Die Trends, die wir heute vorgestellt haben, sind jetzt nicht aus unseren Fingern gezogen oder gesogen, sondern die sind ja jetzt schon existent. Wir haben ja sehr viele Beispiele genannt, wo genau das schon umgesetzt wird. Ich finde es viel spannender zu schauen, inwieweit diese Trends sich weiterentwickeln, was das wirklich nochmal bedeuten wird für uns und ab wann es kein Trend mehr für uns ist, sondern normaler Alltag.
Das bin ich auch. An dem Tag, an dem diese Trends alle real sein werden, da tanze ich dann aber mit dir gemeinsam durch die Regale. Versprochen.
Darauf freue ich mich.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Das war's für heute von Food Fact. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Freude wie wir beim Erkunden der 5 Megatrends. Also fassen wir nochmal zusammen. Erstens, mit DNA-Shopping kriegt ihr bald maßgeschneiderte Angebote, quasi der personalisierte Einkaufszettel 2.0. Zweiter Trend, der ShopGuide 360, bringt euch den smarten Einkaufswagen, der mehr drauf hat als so mancher Einkaufsleiter. Drittens, Robo-Retailing sorgt dafür, dass der Supermarkt bald wie ein Science-Fiction-Film aussieht, inklusive Roboter, die die Regale auffüllen. Viertens, Shelf Clarity sorgt dafür, dass die Regale schlau bestückt sind. Schluss mit dem ewigen Suchen nach dem Lieblingsprodukt. Und last but not least, Trend Nummer 5, mit Pick and Go könnt ihr eure Produkte einfach in den Wagen legen, rausgehen und fertig. Anstellen und bezahlen an der Kasse war gestern. Für alle, die noch tiefer in die Materie eintauchen wollen, checkt unseren Instagram-Kanal foodfact-podcast. Da gibt's wie immer spannende Infos und witzige Extras. Und bevor ich es vergesse, ein großes Dankeschön an jumda.com, die uns auch bei dieser Folge des Themenschwerpunkts wieder unterstützen. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.